Herzlich willkommen zum sonntagnachmittäglichen Hardware-Strang. Es geht um Virtual Reality mit Eigenbau-Hardware und alles Weitere. Bitte schön.
Genau, ich mache jetzt den Vortrag über virtuelle Realität mit Eigenbau-Hardware. Ich bin Tobias Alexandra Platen und werde hier mein Projekt, meine Projekte, die ich danach gebaut habe und verbessere, vorstellen. Genau, da gibt es mehrere Hardware-Projekte und angefangen hat das vor 10 Jahren, wo ein gewisser YouTuber namens CNLore, der hat die HTC Vive sowohl die Softwareprotokolle als auch auf der Hardware-Ebene Reverse Engineering betrieben und dann auch eigene PCBs gebaut, zum Beispiel den ESP-Tracker. Und dann kam später ein Projekt, das sich SlimeVR nennt. So sehen diese Tracker aus, zumindest deren Gehäuse. Die Platine da drin ist von mir selbst, aber das Gehäuse ist original SlimeVR. Und die verwenden eben diese ESP-Chips, also was hier auf diesem unteren, auf der unteren Platine drauf ist. Was ich hier mit der 1 markiert habe, das ist so ein ESP8266-Modul. Und wenn man das mit einer IMU verbindet, kann man damit eben die Rotation machen. Und mit mehreren Trackern kann man dann da Ganzkörpertracking betreiben. Das ist so die Innovation von SlimeVR im Gegensatz zu den Versuch eines Lighthouse-Trackers von Charles Lohr. Dann kam auch das Lighthouse-Deck von Bitcrace. Ich werde da auch noch mal jetzt ein paar Fotos zeigen. Und dieses Lighthouse-Deck, das ermöglicht, ist halt so eine Drohne mit dem Lighthouse für VR entwickelten Lighthouse-System. Genau, das sind hier diese SlimeVR Butterfly Tracker, die wurden vor 4 Wochen oder 8 Wochen. Das sind hier diese SlimeVR Butterfly Tracker, die sind entsprechend viel kleiner als die klassischen SlimeVR Tracker, weil die eben Nordic Chips und dadurch auch einen kleineren Akku. Also das konnte kleiner gemacht werden durch die Verwendung eines kleineren Akkus. Und dann gibt es ebenfalls von Bitcrace dieses Lighthouse Deck und damit kann ich mit den Lighthouse Base Stations, die von kommerziellen VR-Brillen wie der Valve Index oder der Vive verwendet werden, kann ich die Crazy Fly im Raum positionieren und ich fand diese Technik, das kann man halt nachbauen. Das Board ist selber mit KiCad gemacht, aber eben nicht komplett Open Source, aber gut genug dokumentiert, um es nachbauen zu können. Dann gibt es nochmal die Unterschiede eben, das habe ich auch schon mal erklärt. Das eine verwendet Wi-Fi. Wi-Fi hat aber den Nachteil, dass ich eine sehr, sehr viel Stromverbrauch habe. Und wenn ich jetzt auf diese Protokolle, die Funkmäuse verwenden, gehe, bin ich da um einiges stromsparender und die Tracker sind Kleiner und Slimeware sind halt nicht die einzigen, die das Enhanced Shock Burst verwenden, sondern es wird überall in der, fast alle VR-Hardware, die ich kenne, verwendet das Enhanced Shock Burst. Also Wi-Fi ist da eine Ausnahme. Und das ist eben eines dieser Module, die ich da auch nachgebaut habe und dann eben auch in einem zweiten Schritt das Board so verändert habe, dass ich die eine Schaltung viermal auf dem Board habe, dass ich gleich vier Sensoren habe und dann mehrere Winkel bekomme. Und zum Schluss komme ich noch hier zu der Persephone 2 Brille, die ich nachgebaut habe. Die gebe ich auch noch mal hier rum. Und die habe ich entsprechend erweitert, um dann, ich will auch entsprechend dort Lighthouse-Tracking betreiben. Hat halt einen HDMI-Eingang und ein langes Kabel für die Stromversorgung. Und langfristig will ich das halt auf USB-C-Stromversorgung umbauen. Und das war dann nochmal von Charles Lohr ein Versuch, so ein drahtloses, also wenn man dann Raspberry Pi oder in dem Fall war es ein Orange Pi und Manolo setzt jetzt auch auf in einem neueren Design, auch auf einen neueren Orange Pi und streamt dann von Steam. Ich verwende selber kein Steam, sondern eben ausschließlich diese LibSurvive-Bibliothek, die mir das Lighthouse-Tracking ohne Steam und ohne SteamVR ermöglicht. Und das ist jetzt das neueres Headset, das man auch selber bauen kann. Und hier sieht man auch mal Code, den ich geschrieben habe, dass ich eben in der Engine, mit der dieses Modell verwendet, habe ich meine SlimeVR-Tracker getestet. Und dann gibt es eben auch zu dem Hades VR, zu dieser Persephone, zu diesem Persephone 2 Headset auch eigene Controller, die ich auch vorhabe zu bauen. Da bin ich noch nicht dazu gekommen. Ich habe aber hier die Empfängerplatine. Da habe ich auch eben zweimal diese relativ günstigen Nordic-Module und ein unten so ein Arduino Pro Micro drinne und dann kann ich eben hier per Enhanced Shock Burst mit den Controllern sprechen und hier vorne habe ich auch eine Möglichkeit, eine LED anzuschließen für Raumtracking mit dem PS Move Service. Aber ich habe mich entschieden, dass ich eben das dort abändere und nicht den PS Move Service verwende, sondern meine vorhandenen Lighthouse-Tracking. Und wenn Lighthouse irgendwann nicht mehr funktionieren sollte, werde ich vielleicht auch auf Constellation-Tracking umsetzen. Das ist auch schon, da arbeiten auch Leute von SlimeVR dran, also um das Ganze dann mit 6 Freiheitsgraden zu verbessern. Und das Dotbots Breakout-Board, das wurde vor einem Jahr auf der FOSDEM vorgestellt. Da habe ich auch dann entschieden, das nachzubauen. Und das funktioniert auch bei mir, auch an dem FPGA-Board, wo ich auch später noch ein Foto davon zeigen werde. Jetzt komme ich, wie bei modernen Projekten, eine RMU verwendet wird. Das ist so das, was alle VR-Hardware hat. Da habe ich einmal Gyroskop und Beschleunigungssensor. Und bei Slime VR 1.2, da verwende ich eben nur diese IMU, und zwar von TDK ein ICM-Modell. Dadurch habe ich eben kein Raumtracking, aber ich bekomme mit, wenn ein getracktes Objekt seinen Drehwinkel ändert. Und den kann ich mit einem gewissen Drift sehr genau messen, weil den Drehwinkel so muss ich nur dann integrieren, und ich komme dann immer auf die absolute Rotation. Und das ist, ich kann dann eben auch noch gucken, aus welcher Richtung kommt die Schwerkraft, und dann eine Sensor-Fusion machen. Slime VR hat auch eine eigene Server-Software für den Use Case Full Body Tracking mit einer GUI. Und ermöglicht es so, diese Tracker, die kann man auch kaufen, sehr komfortabel zu benutzen. Bei dem Rechner, den ich verwende, da sind leider nur die älteren Tracker momentan verwendbar. Die neuen Butterfly-Tracker von Slime VR, dafür müsste ich erstmal die Software anpassen, dass die auch auf meinem Rechner, der ein Power-PC, also Power 9, jetzt auch schon fast 10 Jahre alt, aber deutlich neuer als Apples Power-PC G5. Da gab es ja danach über viele Jahre gar nichts. Ich habe auch mein eigenes Dev-Board für Survive-Tracking hier gemacht, mit dem ich auch ein FPGA flashen kann. Und da habe ich eben auch hier die IMU drauf gelötet. Oder das fertig von JLC-PCB bestücken zu lassen. Nur ein paar Kondensatoren hatte ich vergessen. Die habe ich dann händisch drauf gemacht. Und so sieht das Dev-Board aus. Damit kann ich dann eben diese bereits angepasste Firmware der Crazyfly, die habe ich vom STM32 auf den Raspberry Pi Pico, also wenn ich das näher in die Kamera halte, oder auch, ich habe wahrscheinlich auch irgendwo ein Foto, oder werde das dann nochmal am Ende auch auf meiner Webpage hochladen. Das ist ein RP2040. Und ich habe in Slime VR 1.0 und Hades VR eine ältere IMU und kann mit der IMU halt nur Rotation tracken. Wenn ich dann wirklich moderne VR-Spiele wie zum Beispiel Open Saber, also ein freier Beat Saber-Klon, zocken will, brauche ich Raumtracking. Und das geht mit dem Lighthouse-Tracking. Da komme ich jetzt im nächsten Schritt dazu. Die Basisstation selber ist zu komplex für einen Selbstbau, aber es hat wohl schon einmal jemand es geschafft, so eine Basisstation nachzubauen. Das ist ein sehr komplexes mikromechanisches System. Da braucht man solche Festplattenspindelmotoren, die müssen sehr genau sein, und das ist das Problem. Und eben Laser, die dann auch entsprechend moduliert sind. Aber das Lighthouse-Deck selber, das ich gezeigt habe, das lässt sich relativ einfach nachbauen und auch die Anzahl der Sensoren vergrößern. Aber da bin ich momentan an Skalierbarkeitsprobleme, sowohl von dem FPGA-Bitstring, dass der einfach bei mehr als 6 Sensoren ist, der FPGA überfüllt, und es wird wahrscheinlich dann ein Redesign notwendig, und auch die Hardware für Lighthouse-Tracking ist ziemlich schwierig zu designen, aber 4 bis 6 Sensoren, das kriegt man jetzt auch mittlerweile mit einem Raspberry Pi Pico hin. Der hat eine Signalverarbeitungsunit, das heißt, erst bei deutlich mehr als 6 Sensoren würde sich ein FPGA-Design lohnen. Zum Beispiel verwendet Valve in seiner VR-Hardware auch ein FPGA, und dort werden bis zu 32 Sensoren unterstützt, zum Beispiel in der Valve Index. Hier bei der Persephone 2 habe ich noch kein Lighthouse-Tracking, aber Manolo hat in neueren Designs eben jetzt den Vive-Tracker integriert und dadurch eine Möglichkeit, das mit auch mit Lipsor Vive das zu tracken. Und ich habe bisher Do-it-yourself Lighthouse-Tracking auch nur mit 4 Sensoren betrieben und ich kann es gleichzeitig auch mit dem innerhalb einer VR-Umgebung prüfen, wie gut es ist. Und ich sehe, dass da noch hardwaremäßig und auch auf der Softwareseite noch deutlich mehr Verbesserungsbedarf besteht. Aber es gibt schon entsprechend freie Software. Einmal Lipsor Vive, das das Lighthouse-Tracking selber handelt. Und Monado, das dafür sorgt, dass eine Ausgabe auf der Brille erscheint. Und da ist es auch so, dass kommerzielle Brillen Plug and Play gehen und hier muss ich bei Monado auch noch Patches abliefern und auch dem sagen, auf welchem Bildschirm. Weil die Brille ist nichts anderes als ein externer Bildschirm und in der Regel haben diese externen Bildschirme in der Edit-Data entsprechend Informationen, dass diese für virtuelle Realität genutzt werden. Das ist hier bei den vorhandenen noch nicht der Fall. Eine Alternative, die deutlich günstiger ist, aber auch ungenauer, ist das die Verwendung von Kameras in einer oder mehrerer LEDs pro getracktem Objekt. So hat das zum Beispiel auch der PlayStation Move Controller gemacht. Da habe ich auch so einen beleuchteten Ball und die PlayStation VR der ersten Generation. Die Kameras gibt es gebraucht für wenig Geld. Im HMD habe ich eben diese RGB-LED, die das Tracking ermöglicht, dann ein Arduino als Interface zum PC und zweimal diese älteren Nordic-Module, die es ermöglichen, eben sehr stromsparend drahtlos zu kommunizieren und dir die IMU-Daten drahtlos an die Softwareumgebung, also in dem Fall hier SteamVR, da gibt es einen fertigen Treiber. Und auch auf Seiten der Controller habe ich auch dieselben Nordic-Module, ein Arduino, der auch sehr klein ist, also die und eben eine IMU und nochmal auch eine Tracking-LED. Auch im Bereich Constellation-Tracking gibt es bereits ein Softwareprojekt, das auch vor einigen Jahren schon mal hier bei den Chemnitzer Linux-Tagen vorgestellt wurde. Und es ist auch möglich, das Ganze mit Lighthouse zu vergleichen oder Lighthouse-Tracking als Referenz zu benutzen. Also wenn ich dann jetzt an meiner Persephone 2 einen Vive- oder Tantra-Tracker befestige und zusätzlich das Ping-Pong-Ball-Tracking eingeschaltet habe, kann ich vergleichen, welches wie genau möglich ist. Zum Schluss komme ich, wie ich diese Persephone 2 gebaut habe. Also das Gehäuse ist 3D gedruckt, auf dem unveränderten Design von Manolo, der dieses Projekt auch auf GitHub hochgeladen hat. Ich habe mich dabei entschieden, dieses Hades VR-Board, das es auch noch mal in einer kleineren Variante gibt, wegzulassen. Und ich verwende auch auf der Softwareumgebung kein SteamVR, weil das auch auf dem Power 9 nicht lauffähig ist. Und beim Tracking will ich beide Möglichkeiten mir vorbehalten. Ich schließe die Brille dann einfach über zwei lange Kabel hier an meinem PC an, der eine entsprechend leistungsfähige Grafikkarte hat, die VR kann, also mein PC zu Hause, der Laptop schafft das leider nicht, wenn ich da die Brille anschließe, bleibt der interne Bildschirm einfach dunkel, weil der diese Auflösung von 2K, also für VR, wird schon eine sehr hohe Auflösung benötigt und man braucht dann auch einen entsprechend modernen Display-Controller und der Laptop ist eben schon sehr in die Jahre gekommen und mein Desktop-PC, da kann ich einfach die Grafikkarte austauschen, was ich dann auch gemacht habe, als weil ich zuvor hatte ich nur Onboard-Grafik und als ich dann angefangen habe, VR zu machen, habe ich mir eine ATI Radeon-Karte gekauft, die auch wo auch in der wo auch offen dokumentiert ist, dass diese mit der Valve Index meiner verwendeten VR-Brille kompatibel ist. Ebenfalls plane ich diese Persephone 2 auf USB-C umzubauen, um dann eben dieses lange Kabel für die Stromversorgung loszuwerden, dass ich dann einfach ein USB-Kabel dranstecken kann oder einen mobilen Zuspieler mit einer kleinen Powerbank und einem Raspberry Pi verwenden kann. So ähnlich wie das Charles Lohr früher gemacht hat. Dann fehlt eben noch auch sehr viel an der Softwareunterstützung. Ich habe einige an Hardwareprojekten, die halb fertig sind, aber ich muss erstmal dafür die Software schreiben, was schon sehr gut funktioniert. Auch ohne die unfreie Software von Valve zu installieren, ist die Valve Index. Ich habe mich aber trotzdem entschieden, einen Survive-Server zu schreiben, mit dem ich den unfreien VR-Server von Valve ersetze, da viele Projekte auf diesen SteamVR, auf der SteamVR-Treiber-Architektur aufbauen und ich eben diese Architektur auch gerne für mich hätte. Ursprünglich liefen die HDS-VR-Treiber nur unter Windows, haben sich also über die Windows-spezifischen HIT-APIs mit dem Board verbunden. Ich habe mich dann aber entschieden, das sollte sich relativ einfach auch auf moderne GNU-Linux-Distributionen portieren lassen. Und da bin ich wieder bei SlimeVR im Vorteil, dass das heutzutage auch auf fast allen Betriebssystemen inklusive iOS und auch Android funktioniert. Und dort gibt es auch eine entsprechende mobile App, wo man mal das IMU-Tracking ausprobieren kann. Denn heutzutage ist in jedem Handy eine IMU verbaut und da gibt's, kann ich jetzt auch mal selber hier vorführen. So sehen dann diese VR-Spiele auf dem Handy aus. Und das wird dann entsprechend auch stereografisch auf beiden Augen dargestellt. Und ich kann entweder die interne IMU aktivieren oder hier einen externen Tracker, wie zum Beispiel einen Vive-Tracker, verwenden. Ebenfalls habe ich mich entschlossen, diese Small Slime Trackers nachzubauen, aber entsprechend mit Veränderungen. Ich habe mir dafür mehrere dieser Pro-Micro-NRF-Module gebaut. Dort ist derselbe Funkchip enthalten, den auch das Crazy Radio und die Valve Index verwendet. Und dann habe ich da eine IMU angeschlossen. Die beiden Bauteile sind auch auf noch unverdrahtet auf der Brille, die ich da gerade rumgebe. Und wenn ich das dann mal verdrahtet habe und dann auch beispielsweise den Tracker kann ich einfach über einen Akku mit Strom versorgen, kann ich da auch drahtlos den Kopftrecken und Kopfbewegungen an Godot Native Mobile VR zum Beispiel übermitteln. Diese Nordic Chips, bei Valve wird ausschließlich ein proprietäres Protokoll auf Basis von Enhanced Shock Burst verwendet, unterstützen aber auch Bluetooth. Dies wird bei Bitcrate aber nur eben für die mobile Handy-App verwendet. Und insgesamt ist die Performance bei Enhanced Shock Burst auch besser, aber der Nachteil ist halt, man benötigt dafür einen speziellen Dongle. Und aus diesem Grund habe ich mich auch entschieden, da ausschließlich Enhanced Shock Burst für den Use Case zu verwenden und auch die Firmware von SlimeWare für den Survive-Tracker zu übernehmen. Und so ist es eben möglich, dann dort auch diese selbe Hardware, die mit den Butterfly-Trackern spricht, wenn man da die Firmware von Valve drauf installiert, kann man dann auch entsprechend sich mit den Controllern von Valve, zum Beispiel wie den Valve-Knuckles-Controllern, verbinden. Also man muss nicht sehr viel Geld für ein SteamVR-Radio ausgeben. Man kann diese SteamVR-Radios auch günstiger selber bauen und ich werde das dann auch in 3D-gedrucktes Gehäuse einbauen und ich gebe dem Gehäuse eben eine entsprechende andere Farbe, sodass ich diese Tracker nach Protokollart unterscheiden kann. Und zum Schluss komme ich eben noch hier zu den Lighthouse-Decodern mit dem Raspberry Pi Pico. Ich habe hier noch einen älteren Prototypen eines Lighthouse-Trackers, den gebe ich auch noch mal durch. Und das wird dann wahrscheinlich in der nächsten Version deutlich einfacher, da ich den einige Komponenten weniger habe, da der FPGA bei der geringen Anzahl von Sensoren einfach wegfallen kann. Und der FPGA ist eben der Hauptkostentreiber, weil die Platinen mit dem FPGA sehr aufwendig zu designen und bestücken sind. Das ist, lohnt sich bei mehr als 6 Sensoren, wenn die Software angepasst ist und der Bitstring, aber bei den jetzigen Designs lohnt sich das nicht mehr, weil das eben zu teuer und vor allem zu zeitaufwendig in der Programmierung ist. Also ich habe versucht, die Firmware, die auf dem FPGA drauf ist, mehrfach zu bauen. Das gelingt nicht immer. Das ist ja ein randomisierter Algorithmus, der das Place and Route macht. Und der FPGA ist zu 90% gefüllt und man kann FPGAs nie zu 100% ausnutzen, weil man eben Timing-Constraints und andere Dinge hat. Erste Prototypen für das Lighthouse-Tracking, wie ich es mir vorstelle, sind für Mitte des Jahres geplant. Ich mache auch regelmäßig Livestreams, wo ich meine Fortschritte dokumentiere. Ebenfalls ist es möglich, eben auf Basis der Small-Slime-Hardware, diese direkt mit den Crazyfly Lighthouse Deck 2.0 zu verbinden. Und so hat man dann einen einfachen Do-It-Yourself-Lighthouse-Tracker, der aufgrund der Vereinfachungen eben auch selber baubar ist. Dafür sind auch noch entsprechend große Software-Erweiterungen notwendig. Und nun komme ich auch schon bald zum Ende. Ich habe noch mal ein paar Fotos von meinem Projekt zu zeigen. Ich habe auch hier auf Codeberg eine ganze Reihe von Repositories auf der zweiten Seite, die Links könnt ihr auch bitte gerne fotografieren, werde ich dann nochmal meine Slides hochladen. Dann, und die letzten drei Links sind Links zu Dokumentationen. Erstmal zu den Small Slimes. Dann eben zu dem Hades VR, wozu auch diese Persephone 2 gehört, das VR-Headset, das ich da gerade rumgegeben habe. Und der letzte Schritt ist dieses Projekt mit dem Raspberry Pi Pico, dessen interne Echtzeitprozessoren diese Signale von dem Lighthouse-Tracker SteamVR-Receiver IC verarbeiten können. So sieht dann so eine Brille in Aktion aus. Man sieht dann hier jetzt, dass die Hintergrundszene des Beat Saber Klons, die GUI und mein Catgirl Avatar. So sieht es noch mal ein bisschen weiter weg aus. Und das ist hier mein Schreibtisch gestern. Hier habe ich noch das FPGA-Board. Da hinten ist eine Crazyfly. Und hier sind weitere Prototypen, die auch alle schon zum Teil funktionieren. Also ich kann mit dem FPGA die Module konfigurieren, aber es funktioniert noch nicht, dass dann an den PC zu übermitteln. Und bei der Crazyfly funktioniert das halt out of the box und auch mit einem Valve-Treiber. Das heißt, ich kann direkt, wenn ich die Valve-Index auf habe, sehen, wo sich die Crazyfly in der virtuellen Realität befindet, da diese eben auch durch Lighthouse-Tracking gleich mitgetrackt wird. Ebenfalls ist es mir hier gelungen, dieses GUI-Tool für Hades VR zu portieren, dass ich es unter GNU Linux nutzen kann und dann sehe, welche der beiden Bildschirme, in dem Fall ist das der größere von LZT für die virtuelle Realität verwendet wird. Das ist hier mein Catgirl-Avatar. Also mit Blender kann man halt auch entsprechend Objekte designen. Gestern gab es da auch so einen 3D-Druck-Workshop. Ebenfalls bin ich noch hier in Overte ziemlich aktiv. Da will ich dann auch entsprechend diese selbstgebaute Hardware auch mit Overte einsetzen, weil ich das meistens nur im Desktop-Modus betreibe und ich mindestens die stereoskopische Ausgabe dafür hätte und dann optional Raumtracking und eben habe ich mich hier entschlossen, das ist sozusagen die Basis und hier habe ich auf meiner Testtrack sieht man nochmal die verbesserte Variante mit 4 Sensoren. Das habe ich nachgebaut und langfristig versuche ich zu gucken, ob ich auf ein Design komme mit mehr Sensoren, die ich dann eben auch am Gehäuse der Brille festkleben kann. Und man sieht es hier bei der Vive, befinden sich diese Sensoren in diesen Vertiefungen. Das war dann jetzt auch schon mein Vortrag. Noch Fragen?
Ich möchte gerne noch ein bisschen mehr über den Software-Stack wissen. Wenn ich da jetzt Sensoren zusammengelötet habe, was muss alles passieren, damit eine Applikation tatsächlich feststellt, oh, da ist ein Headset und da kann ich Bewegungsdaten und Raumdaten rauskriegen. Du erwähntest zum Beispiel HID und sowas. Das kann ich eigentlich nur von Mäusen und Joysticks. Und
genau, da gibt's ein Human Interface Device Protokoll, welches auch dann nochmal entsprechend erweitert wird. Ich muss ja diese Daten dann, diese Rohdaten, die von der IMU und von den Lighthouse-Sensoren kommen, nochmal entsprechend umwandeln und an die Software mein Spiel übermitteln. Und dafür benötige ich eine Middleware und das ist diese LibSurvive. Das kann ich noch. Also die Software, die ich da verwende, das ist LibSurvive. Es gibt auch die Möglichkeit, mir dann so ein drahtloses VR-Headset zu bauen, indem ich hier so einen WLAN-Stick da am Orange Pie anschließe. Diese benötigen sehr wenig Bandbreite und für das Raumtracking wird das eben per USB verbunden und die Daten werden dann entsprechend von der LibSurvive, da bin ich auch gerade dabei, das Ganze als HIT-Protokoll zu implementieren. Das habe ich aber noch nicht vollständig geschafft. Also der Software-Stack ist da noch unvollständig und es gibt eben einmal beim klassischen Slime-VR wird das über WLAN werden die Sensordaten transportiert, aber wenn ich jetzt auf Enhanced Shock Burst umstelle, dann habe ich einen eigenen Dongle, eine eigene Software, ist im Fall von Slime-VR ist das der Slime-VR-Server, aber wenn ich 3D-Raumtracking mit Lighthouse betreiben will, ist die Software die Gegenstelle zur Valve Index, die SteamVR-Software oder in meinem Fall LibSurvive. Und auch die CrazyFly und meine Do-It-Yourself-Tracker, die werden auch mit LibSurvive funktionieren.
Wie heißt der Service? Du sagtest das gerade schon, der Server, wie heißt der?
Das ist der SlimeVR-Server. Ich kann noch mal hier meine kompakten Lighthouse-Tracker, den Entwurf und übergeben und das Gehäuse ist eben ein offizielles Slime-VR-Gehäuse, das ich mir für wenig Geld als Ersatzteil von dem Slime-VR-Shop aus den Niederlanden besorgt habe. Diese Slime-VR-Tracker sind sehr populär, aber deren Nachteil ist halt, die können kein Lighthouse. Und ich habe mir dann gedacht, dass ich, wenn Bitcrace Lighthouse kann, in einer Lösung, die offen dokumentiert ist, kann ich das auch entsprechend nachbauen. Und vielleicht kriege ich eben diese Lighthouse-Track-Hardware mit 4 oder 6 Sensoren in so ein Slime-VR-Gehäuse rein. Das ist jetzt der Prototyp. Das wäre schon spannend, ob ich das hinkriegt. Ist nicht garantiert, dass es in der Art und Weise funktioniert. aber das wäre schon spannend. Also mehr als nur das Full-Body-Tracking, was gerade in diesen Social-VR-Spielen wie Overte, wo ich auch selber in dem, seit jetzt einem Jahr, in, seit der FOSDEM letzten Jahres, bin ich dort aufmerksam geworden. Da bin ich in dem Verein Mitglied. Und die Software, die ist auch, da habe ich auch einen entsprechenden Link zu der Software in meinen Folien.
Ich realisiere gerade, gibt es da überhaupt so richtig gemeinsame Standards oder hat jeder Spiele- und jeder Softwarehersteller da seine eigene Hardwarewelt?
Da hat jeder Hersteller seine eigene Hardwarewelt, aber die Standards in der offenen Welt, die kommen einmal von LibSurvive und Bitcrace und dann eben SlimeVR. Weil SlimeVR der Hersteller ist, der die komplette Firmware offenlegt und damit auch das HIT-Protokoll als Basis. Und dann kann ich das HIT-Protokoll von SlimeVR nehmen und zum Beispiel für HDSVR-Button-Events darüber noch übertragen und dann auch meine gemessenen Winkel. Also empfehlenswert ist es eben wirklich, diese moderne SlimeVR-Hardware nachzubauen und mit Erweiterungen nachzubauen. Das ist auch das, was ich vorhab. Also anstelle mir die fertigen Butterfly-Tracker zu kaufen, werde ich mir Small Slime-Tracker bauen und dann auch in diese Firmware, die alten HDSVR-Protokolle, die verwenden ja noch eine ältere Version von Enhanced Shock Burst. Das kann sein, dass sich das emulieren lässt, so wie CrazyFly in dem Crazy Radio die ältere Radio-Version emulieren lässt. Und da ist es eben so, dass es da einiges an Standards für, de facto Standards für freie Software gibt. Und ich kann auch, glaube ich, noch mal jetzt demonstrieren, wie Arduino, wie das funktioniert. Zum Schluss.
Ich habe dann noch eine Frage für die Anfänger.
Genau, wenn ich jetzt hier das Modul anschließe, bekomme ich auch eine Meldung, dass meine Nordic-Chips erkannt werden. Das funktioniert leider noch sehr unzuverlässig. Also da ist noch deutlich Verbesserungsbedarf drin. Und ich kann jetzt nochmal, damit alle hier im Raum das, die Dinger fotografieren können. Die letzte Folie mit den Links.
Es gibt noch eine Frage.
Ja, das kann ich noch. Ich habe entsprechend Zeit, die Frage zu.
Ja, also ich habe ein Anfängerproblem, schätze ich mal. Ich habe jetzt zum Beispiel zu Hause eine MPU 9255 liegen und bin dann mit dem Problem konfrontiert worden, dass der angeblich verschiedene Logic-Levels benutzt für die Spannung. Wie ist das prinzipiell mit der, wie sagt man da, die Spannungsumwandlung, gibt es dann Standard, ist das alles zersplittert?
Das ist bei den meisten Designs 3,3 Volt. Also, und wenn, gibt es relativ einfach Level-Shifter, zum Beispiel benötige ich für den FPGA noch eine geringere Core-Spannung. Also das ist alles in den Schaltplänen dokumentiert, welche Spannung ich brauche. Und als Core-Logic-Spannung ist eben auch der Raspberry Pi Pico benötigt auch irgendwie 1,1 Volt. Also da muss man sich dann die Datasheets der einzelnen Bauteile durchlesen. Aber die meisten I/O-Bauteile verwenden 3,3 Volt. Also da ist nichts mehr, was heutzutage... Man muss halt auch beim Arduino aufpassen, dass der hat keinen 3,3 Volt Ausgang. Deswegen habe ich hier auch einen Voltage Regulator eingelötet. Und da hatte ich keinen Footprint-kompatiblen. Also da musste ich dann die Beinchen umbiegen. Und ich habe hier auf der Rückseite noch ein paar SMD-Kondensatoren eingelötet, weil die anderen Kondensatoren zu klein waren. Aber jetzt wird das alles hier so stabil mit Spannung versorgt.
Das heißt, ich verstehe das jetzt also so, dass der Standard ist 3,3, immer nach 3,3 schauen.
Und der Standard ist immer 3,3.
Und alles, was irgendwie aus dem Ruder läuft oder so, das würde ich dann mit Spannungswandlern auf 3,3
ziehen. Genau, das würde ich dann, wenn ich Bauteile habe, die nicht mit 3,3 Volt laufen, braucht man da Spannungswandler. Zum Beispiel das Bitkreis Lighthouse Deck. Das ist eine Ausnahme, die läuft nur mit 3,0 Volt. Das heißt, ich habe hier auch auf dem Board Spannungswandler drauf. Das kleine Modul hier und hier oben, das ist meine Spannungsversorgung, die da die 3,3 Referenzspannung für den Spannungswandler bereitstellt. Da gibt es entsprechend Bauteile, die diese Pegelwandlung machen, ohne dass da Geschwindigkeitsverluste entstehen. Da habe ich mir bei Eckstein die Komponenten damals bestellt. Das heißt, alle und einzig die Versorgungsspannung selber für die längeren Kabel, das ist 5 Volt oder 12 Volt, weil da ja dann noch der Spannungsabfall dazu kommt. Deswegen hier zum Beispiel bei der das Driverboard, das kann ich per 12 Volt versorgen, was ich auch empfehle, wenn ich das über ein langes Kabel versorge, weil dann der Widerstand ja von dem Kabel noch eine Rolle spielt.